True Crime Austria.
Hallo und herzlich willkommen zur 67. Episode von True Crime Austria. Mein Name ist Katharina und in Richtung der Alpen geht es heute selbstverständlich gemeinsam mit Hubertus.
Hallo. Wir bewegen uns heute einmal wieder in der Nachkriegszeit. Die schlimmen Jahre des Zweiten Weltkriegs waren noch kaum verklungen, da manifestierte sich für die Menschen in den Alpen ein neues Schreckgespenst. Und vorsichtshalber Achtung an dieser Stelle, denn dieser Fall wird wieder expliziter.
Und es geht direkt in medias res. Ein Unbekannter verschleppte Frauen in Höhlen und tötete sie auf eine so spezielle Weise, dass die Zusammenhänge quasi auf der Hand lagen. Sollte man meinen. Denn ohne Informationsaustausch über Ländergrenzen hinweg mordete der Täter ungesühnt weiter. Bis schließlich internationale Brisanz in den Fall kam. Wir starten in die Folge
Der Patschakofler Höhlenmörder.
Der 23. Mai 1946 begann für die junge Lehrerin Gertrud wie gewöhnlich. An diesem Donnerstag brach sie um 7:30 von der Wohnung ihrer Großmutter in Bozen auf. Sie war auf dem Weg zur Schule im Ort Kolonia. Allerdings nicht ganz freiwillig. Nach dem Krieg gab es einen großen Lehrermangel und so wurden Lehrkräfte vom italienischen Bildungsministerium zugeteilt. Gertrud hatte in Salzburg studiert und war nun über ihre Zuweisung in ein abgelegenes Dorf nicht gerade glücklich. Man hatte ihr in Kolonia zwar ein Zimmer als Wohnraum zur Verfügung gestellt, doch wann immer sie konnte, fuhr sie hinunter nach Bozen, um dort mit ihren Freundinnen und Freunden am geselligeren Stadtleben teilzuhaben. Aufs Land ging sie nur zum Unterrichten. Wie jede Woche nahm Gertrud nun die Seilbahn am Gunschnersteig. Von dort aus ging es zu Fuß weiter. Die Lehrerin musste es eilig gehabt haben, vermutlich weil sie ihren Schulkindern für diesen Tag einen Wanderausflug versprochen hatte, den ersten seit dem Winterende. Jedenfalls nahm sie nicht den üblichen Weg, der hätte sie noch einmal 30 Minuten von der Gondelstation bis zur Schule gekostet. Sie entschied sich stattdessen für eine Abkürzung, einen schmalen Steig durch ein dichtes Waldstück hindurch. Was dort genau geschah, lässt sich nur im Nachhinein rekonstruieren und aus den später gefundenen Beweismitteln ableiten. Sicher ist, sie war dort nicht allein. Jemand passte Gertrud ab und konnte sie überwältigen. Vermutlich bedrohte der Unbekannte sie oder schlug die Frau direkt nieder, damit sie nicht um Hilfe schreien konnte. Der Täter muss Gertrud dann tief in den bewaldeten Steilhang hineingezerrt haben. Dort befand sich eine Felsspalte, verborgen zwischen Felsen und Dickicht. In dieser schmalen Höhle fesselte der Unbekannte Gertrud Hände und Füße. Dann begann er, sie zu vergewaltigen und zu misshandeln. Nach etwa 1 bis 1,5 Stunden ließ er von ihr ab und ging aus der Höhle das kurze Stück zurück zum Weg. Gertrud ließ er gefesselt liegen. Vielleicht verließ er den Tatort, um für sich etwas zu essen aufzutreiben oder die Gegend zu sichern. Sein Motiv blieb unklar. Gertrud nutzte die Gelegenheit und begann, um Hilfe zu rufen. Abwechselnd auf Deutsch und auf Italienisch. Ihre Schreie blieben zunächst unbeantwortet. Schließlich aber hatte sie jemand gehört. Die Bäuerin Rosa Brugger war an diesem Morgen in dem Waldstück mit Holzsammeln beschäftigt, als sie gegen 9 Uhr die Schreie einer Frau hörte. Rosa erspähte zwischen den Bäumen einen fremden Mann in einer alten Militäruniform. Er saß auf einem Felsen und las scheinbar seelenruhig ein Buch. Beide grüßten sich knapp. Dann hörte Rosa Brugger die Hilferufe erneut. Als der Mann merkte, dass die Bäuerin aufgehorcht hatte, stand er auf, kam ihr entgegen und versicherte ihr, es sei alles in Ordnung. Sie solle sich keine Sorgen machen. Die junge Frau konnte die Situation nicht einordnen. Sie ließ sich beschwichtigen und ging ihres Weges.
Am Nachmittag gegen 14 Uhr kam Rosaburger erneut an der Stelle im Wald vorbei. Da hörte sie wieder die Rufe und erkannte, dass es die schwache Stimme einer Frau sein musste. Und wieder traf sie auf den uniformierten Mann, der da auf einem Felsen saß. Sie ging wortlos an ihm vorbei. Am folgenden Tag wagte sich Rosaburger noch einmal an dieselbe Stelle. Die Situation hatte sich kaum verändert. Der Unbekannte trieb sich in der Nähe herum und beobachtete, wie die Frau sich näherte. Rosa horchte, aber diesmal drangen nur noch sehr schwache Rufe aus dem Steilhang zu ihr. Sie bekam es mit der Angst zu tun und machte, dass sie davonkam. Am dritten Tag der Gefangenschaft war Gertrud völlig entkräftet. Sie war wiederholt vergewaltigt und brutal misshandelt worden. Der ihr unbekannte Mann hatte sie getreten, geschlagen und mit einem Messer traktiert. Gertrud war inzwischen so schwach, dass sie nicht mehr weinte oder sich wehrte. Für den Täter war damit wohl der Reiz an seinem Opfer verloren gegangen. Eventuell wollte er auch das Risiko, doch noch entdeckt zu werden, nicht weiter herausfordern. Insbesondere im Angesicht der wiederkehrenden Beobachterin. Jedenfalls drehte er die völlig entkräftete Gertrud bäuchlings auf den Boden und presste ihr Gesicht in die Erde. Dann begann er, schwere Steine und Felsbrocken über ihr aufzuhäufen, bis sie fast gänzlich davon bedeckt war und nur noch ihre Beine und Füße herausragten. In diesem Zustand ließ er sie zum Sterben zurück, lebendig begraben unter einem Steinhaufen. Gertrud starb einen qualvollen Erstickungstod, ausgelöst durch das Gewicht der Felsbrocken, die ihr das Einatmen schließlich unmöglich machten. Rosaburger war nicht mehr zurückgekehrt, nicht am nächsten Tag und auch nicht am Tag darauf. Sie mied das Waldstück seit dieser für sie unheimlichen Begegnung. Und sie erzählte niemandem, was sie erlebt und gehört hatte. Erst Jahre später brach sie ihr Schweigen. Ihre Untätigkeit, ob aus Angst oder Gleichgültigkeit, kostete Gertrud vermutlich das Leben und ermöglichte es dem Täter, unerkannt zu entkommen. Tagelang bemerkte niemand, dass Gertrud verschwunden war. In ihrer Dorfschule in Kolonia dachte man, sie wäre krank und würde sich in Bozen auskurieren. Ihre Familie in der Stadt nahm an, ihr wäre das Pendeln zurück nach Bozen diese Woche zu mühsam gewesen und sie sei in Kolonia geblieben. Erst 2 Tage nach ihrem Verschwinden schlug Gertruds beste Freundin Alarm, weil sie zu einem Treffen in Bozen nicht gekommen war. Gertruds 19-jährige Schwester meldete daraufhin das Verschwinden bei den Carabinieri. Doch die Polizei nahm den Fall nicht ernst. Man solle einige Tage abwarten, hieß es. Bestimmt werde die Signorina von selbst auftauchen. Vielleicht habe sie sich mit einem Freund verlaufen. Es gab nach Kolonia wohl auch keine vernünftige Telefonverbindung. Natürlich beließ es ihre Familie nicht dabei. Gertruds Eltern fuhren nach Kolonia und suchten und fragten im Ort nach ihrer Tochter. Doch niemand hatte sie gesehen oder etwas bemerkt.
Die Zeit verstrich. Erst 5 Tage nach Gertruds Verschwinden begann eine größere Suchaktion auf dem Gunschnerberg. Polizisten, Carabinieri, freiwillige Helferinnen und Helfer, Suchhunde, Lehrkräfte und sogar ihre Schulkinder durchkämmten das Gelände, jedoch ohne Erfolg. Die Wälder am steilen Abhang erschienen unverdächtig. Niemand ahnte, dass Gertrud in einer kleinen Felshöhle unter Steinen begraben lag. Da sie eine erfahrene Berggängerin war und es entlang des Weges keinerlei Absturzgefahren gab, vermutete man sie dort nicht. Bald kursierten Gerüchte in der Presse. Vielleicht war Gertrud mit einem Liebhaber durchgebrannt oder hatte sich ins Ausland abgesetzt, um ein neues Leben zu beginnen. Ihre Mutter ging persönlich in Zeitungsredaktionen, um die Gerüchte zu dementieren.
Meine Tochter würde uns niemals verlassen. Wir waren ihr alles. Ich hoffe nur, man hat ihr nichts angetan. Bitte suchen Sie meine Trude weiter,
sagte sie der Zeitung Alto Adige. Doch erst einmal blieb Gertrud wie vom Erdboden verschluckt. Erst 10 Monate später, am 15. März 1947, stieß ein Holzsammler zufällig auf Gertruds sterbliche Überreste. Er war mit seiner Frau im Wald am Gunschnerberg unterwegs, als ihm ein stechender Geruch auffiel. Der Holzsammler folgte dem Gestank tiefer in unwegsames Gelände und entdeckte einen Haufen Felsbrocken, aus dem zwei verweste Beine in Bergschuhen herausragten. Das Paar alarmierte die Behörden. Die Ermittlungen wurden vom Kommandanten der Carabinieri-Station Gries übernommen.
Dieses Mädchen ist in die Hände einer Bestie geraten. So etwas habe ich noch nie gesehen.
Es war schnell klar, dass es sich bei der Toten um die vermisste Gertrud handeln musste. Und auch, dass sie Opfer eines Gewaltverbrechens geworden war. Unter den Felsbrocken war ihr Leichnam noch an den Hand- und Fußgelenken mit Stricken zusammengebunden. In der Nähe fand man ihren Lederrucksack und persönliche Gegenstände. Schulhefte, Bücher, Fotos, ihren Lippenstift und einen Taschenspiegel. Ein Raubmord wurde rasch ausgeschlossen, denn wertvoller Schmuck wie ihre Ringe, ein goldener und einer mit einem Diamanten besetzt, steckten noch an ihren Fingern. Am 18. März 1947 fand die Obduktion statt. Der Gerichtsmediziner stellte fest, dass der Leichnam teilweise skelettiert war. Dennoch war er schwer zugerichtet. Es ließen sich eindeutige Spuren von Gewalteinwirkung feststellen, insbesondere die Fesselungen. Man konnte mit einiger Gewissheit nachweisen, dass Gertrud vermutlich bei vollem Bewusstsein unter den Steinen erstickte. Der fachlichen Annahme nach hatte der Täter bewusst einkalkuliert, dass es Stunden oder gar Tage dauern würde, bis ihr Körper schließlich aufgab. Am 20. März 1947 identifizierte Gertruds Mutter den Leichnam ihrer Tochter. Einen Tag später fand am Bozener Friedhof in Oberau die Trauerfeier statt, zu der hunderte Menschen kamen. Doch der Mörder war weiterhin unbekannt und auf freiem Fuß.
Nur 2 Monate nach dem Mord an der jungen Lehrerin Gertrud schlug der Unbekannte wieder zu. Unweit von Bozen und nur etwa 15 Kilometer vom ersten Tatort entfernt. Es war der 25. Juli 1946, als die 15-jährige Barbara gerade durch ein Waldstück nahe der Ortschaft Karneid am Beginn des Eggentals ging. Unvermittelt sprang ein Mann aus der Böschung neben dem Weg auf sie zu. Es war derselbe Unbekannte, der schon Gertrud auf dem Gewissen hatte. Und auch diesmal hatte er wieder ein Messer, mit dem er das Mädchen bedrohte. Er zerrte Barbara hinein ins Unterholz und durch das Waldstück bis zu einer versteckten kleinen Höhle. Dort fesselte er sie an Händen und Füßen. Dann begann er, sie mit Schlägen zu malträtieren, ihr die Kleider hochzuschieben und sie zu vergewaltigen. Diese Tortur zwischen Schlägen und Vergewaltigungen dauerte mehrere Stunden. Am folgenden Tag setzte der Unbekannte seine Attacken auf das Mädchen fort. Und obwohl sich Barbara durchgängig wehrte und schrie, hatte sie dem ausgewachsenen Mann nichts entgegenzusetzen. Als er schließlich von ihr abließ, ging er genauso vor wie bei seinem vorherigen Opfer. Er drehte Barbara mit dem Gesicht nach unten, band sie in dieser Position fest und begann, Steine auf ihren Körper zu schichten, bis sie reglos darunter begraben war. Diesmal verbaute er zusätzlich noch den Höhleneingang von außen mit Felsbrocken. Er mauerte Barbara lebendig ein. So wollte er das Mädchen zum Sterben zurücklassen. Doch er hatte sich verkalkuliert. Barbara starb nicht. Als ihr Peiniger sich davongemacht hatte, schaffte sie es, einige Steine auf ihrem Körper aus dem Gleichgewicht zu bringen, so dass sie von ihr rutschten und ihr das Atmen wieder möglich machten. Sie wand sich und lockerte so immer weiter das Gewicht über ihr. Offenbar hatte der unbekannte Mann ihre Fesseln auch nicht richtig verknotet, denn schließlich konnte sie sich losmachen. Dann begann sie, die aufgeschichteten Steine am Eingang wegzuschieben. Für die geschwächte 15-Jährige ein enormer Kraftakt. Aber es gelang ihr schließlich, durch die Mauer zu brechen und aus der Höhle zu kriechen. Sie schleppte sich den weiten Weg zur nächsten Carabinieri-Station. Dort konnte sie erzählen, was geschehen war.
Die Polizei nahm Barbaras Aussage sofort ernst. Noch am selben Tag leiteten die Behörden ein Verfahren wegen schwerer Vergewaltigung und versuchten Mordes ein. Barbara wurde im Krankenhaus versorgt und ausführlich einvernommen. Sie beschrieb den unbekannten Täter dabei detailliert. Ein mittelgroßer, kräftiger Mann um die 40, mit sonnenverbrannter Haut und markantem Gesicht. Er trug einen Schnauzbart und hatte struppiges Haar. Zentral war aber der Hinweis, dass der Mann Südtiroler Dialekt gesprochen hatte. Er stammte also vermutlich aus der Region. Das Täterprofil passte jedoch zu keiner in der Gegend amtsbekannten Person. Unerwartete Hilfestellung kam aus Österreich. Wie sich herausstellte, hatte die österreichische Gendarmerie wenige Monate zuvor einen Mann aus dem Pustertal wegen eines Sexualdelikts festgenommen. Eine Fahndungsakte inklusive Foto war bereits an die Bozner Polizei übermittelt worden. Als man Barbara nun verschiedene Fotos potenzieller Täter vorlegte, erkannte sie den Mann wieder. Damit stand für die Bozner Kriminalbeamten fest, das musste der Gesuchte sein. Man vermutete auch einen möglichen Zusammenhang mit dem zu der Zeit noch ungeklärten Fall der verschwundenen Gertrud. Ihr Leichnam tauchte ja erst Monate später auf. Das Problem war, dass die Polizisten im Fall von Barbara aus der Questura kamen, der Verwaltungseinheit der lokalen Staatspolizei. Die Ermittelnden, die für den Fall Gertrud zuständig waren, gehörten zu den Carabinieri. Diese beiden Polizeibehörden sind zwei getrennte Organisationen und konkurrierten damals ständig. Dadurch wurden Informationen nicht automatisch ausgetauscht und zusammengearbeitet wurde oft auch nur widerwillig oder lieber gar nicht. Auch diesmal versickerte der Zusammenhang, weil einfach nicht ausreichend miteinander geredet wurde. Der vermeintliche Täter wurde zur Fahndung ausgeschrieben, konnte aber nicht sofort festgenommen werden. Niemand wusste, wo er sich aufhielt oder ob er einen festen Wohnsitz in der Nähe hatte. Die Ermittelnden bekamen auch keine Information darüber, dass der Täter kaum einen Monat nach der Tat an Barbara in Österreich wegen anderer Delikte verhaftet worden war. Er hatte sich also über die Grenze ins Nachbarland abgesetzt. Aber zumindest kannte man nun seinen Namen. Der Mann hieß Guido Zingerle.
Als uneheliches Kind trug man vor allem in früheren Zeiten schon mit der Geburt ein Stigma mit sich herum. So ging es auch Guido Zingerle. Er kam am 3. September 1902 zur Welt. Geboren wurde er im Ort Schars in Südtirol. Seine Mutter lebte damals als einfache Landarbeiterin im Südtiroler Finchgau. Mit ihrer neu gewonnenen Rolle war sie wohl überfordert und nicht besonders glücklich, denn sie gab ihren Sohn bereits als Säugling gegen Bezahlung zur Pflege. Später leugnete sie sogar, ein Kind gehabt zu haben. So verbrachte Guido Zingerle seine ersten Lebensjahre bei einer Bauernfamilie in einem kleinen Bergdorf im Pustertal. Diese Zeit war für ihn wohl geprägt von Ablehnung und Lieblosigkeit. Die Pflegeeltern hätten ihn mit harter Hand großgezogen. Er selbst sagte später über seine Kindheit:
»Ich habe mehr Schläge bekommen als Brot.«
Das ist aber natürlich seine subjektive Sicht. Es gibt ansonsten keine Belege von Zeitzeugen mehr, die sich an Zingerle als kleines Kind erinnert hätten. In der Dorfschule galt der junge Bursche damals als verhaltensauffällig. Von den anderen Schulkindern wurde er gemieden. Man sagte, er sei aggressiv und grausam. Besonders gegen Autoritäten hegte er schon früh Misstrauen. Er fühlte sich nie willkommen in der Dorfgemeinschaft. Zum ersten Mal mit dem Gesetz in Konflikt kam Guido Zingerle, als er 15 Jahre alt war. Das war 1917. Er wurde wegen Diebstahls angezeigt und in ein Jugendfürsorgeheim eingewiesen. Es blieb allerdings nicht bei dieser einen Verfehlung. In den folgenden Jahren beging Zingerle weitere Delikte. Da die Akten dazu nur noch rudimentär vorhanden sind, lässt sich heute allerdings nicht mehr nachvollziehen, was genau vorgefallen war. Inzwischen fielen der Finchgau und ganz Südtirol als Folge des Ersten Weltkriegs an Italien. Damit wurde Zingerle italienischer Staatsbürger. Prompt wurde er zum Militärdienst eingezogen. Aber sein rebellisches Naturell passte sich nicht an die Disziplin im Heer an. Er desertierte und floh aus Italien. In Frankreich schloss er sich 1922 der Fremdenlegion an und verpflichtete sich für eine 5-jährige Dienstzeit. Angeblich war er 4 Jahre lang in Nordafrika stationiert, ehe er erneut desertierte. Er kam allerdings nicht weit und wurde im damals vom Spanien besetzten Marokko gefasst und nach Italien ausgeliefert. Wegen seiner ersten Fahnenflucht musste er dort nun 3 Jahre in Haft.
Nachdem er diese Strafe abgesessen hatte, wanderte Guido Zingerle nach Afrika aus. Er ging in die damalige italienische Kolonie Abessinien, das frühere und heute wieder unabhängige Äthiopien. Dort lebte er in den 1930er Jahren als Hilfsarbeiter. Für einige Zeit kehrte er nach Südtirol zurück und heiratete. Über die Beziehung ist nicht viel bekannt, nur dass das Paar eine Tochter bekam. Für einige Jahre ging Zingerle dann wieder nach Afrika. Dort soll er sich hemmungslos in Bordellen herumgetrieben haben. Und er bekam einen Tripper, Gonorrhoe. Diese ansteckende Geschlechtskrankheit ließ ihn nicht mehr los und er musste regelmäßig zu einem Arzt, um die Schmerzen durch die chronische Infektion lindern zu lassen. Als er wieder zurück nach Europa kam, konnte er die Krankheit vor seiner Frau schwer verbergen. Seither hatten die beiden keinen Geschlechtsverkehr mehr. 1939 wurde zwischen dem nationalsozialistischen Deutschland und dem faschistischen Italien das sogenannte Optionsabkommen geschlossen. Die deutschsprachigen Bewohner Südtirols konnten sich entscheiden, die deutsche Staatsbürgerschaft anzunehmen und ins Deutsche Reich auszuwandern oder aber im italienischen Südtirol zu bleiben. Guido Zingerle beschloss, auszuwandern. Er zog nach Tirol, damals als Ostmark Teil des Deutschen Reiches. Als der Zweite Weltkrieg ausbrach, wurde er prompt wieder eingezogen. Kriegseinsätze für die Wehrmacht sind allerdings nicht belegt. Er soll aber auch dort wieder durch seine Disziplinlosigkeit aufgefallen sein. Zingerle wurde wohl sogar zeitweise inhaftiert. Nach Kriegsende zog er gemeinsam mit seiner Frau und der kleinen Tochter nach Innsbruck. Die Familie wohnte in bescheidenen Verhältnissen im Stadtteil Pradl. Auch in Innsbruck schlug sich Zingerle mehr schlecht als recht mit Gelegenheitsarbeiten durch, etwa als Straßenverkäufer für Zeitungen. Nebenher verdiente er sich durch den Schmuggel im Grenzgebiet von Tirol Geld dazu. Oft war er Tage, manchmal sogar wochenlang verschwunden. Frau und Tochter wussten nie, wann er wieder einmal in der Tür stehen würde. Er behauptete dann, er hätte ausgedehnte Bergtouren unternommen. Was er tatsächlich tat, das hatten Gertrud und Barbara am eigenen Leib erfahren müssen.
Nachdem Guido Zingerle Barbara zum Sterben zurückgelassen hatte, setzte er sich erfolgreich nach Tirol ab. Dort begann er bald nach neuen Opfern zu suchen. Noch im selben Sommer 1947 verschleppte er im Zillertal nacheinander 2 Frauen, Maria und Anna, in abgelegenen Höhlen wie schon zuvor. Dort hielt er sie nach seinem bewährten Muster gefangen. Wieder dauerten Folter und Vergewaltigungen mehrere Tage. Die 38-jährige Maria hatte Zingerle in Innsbruck in einer Waschküche kennengelernt, eine Zufallsbekanntschaft. Die beiden begannen eine Affäre. Doch nach einiger Zeit wurde Zingerles Verhalten ihr unheimlich und sie wollte keine der nachmittäglichen Treffen mehr ausmachen. Zingerle schaffte es, sie zu einem letzten Ausflug zu überreden. Ins Zillertal sollte es gehen. Dort aber hatte er bereits eine Höhle für seine Schmugglertouren eingerichtet. Hierhin brachte er Maria und ließ sie nicht mehr gehen. Über 2 Tage misshandelte er sie. Doch dann muss ihn etwas aus der Bahn geworfen haben. Laut Marias Aussage bekam er einen Weinkrampf und sie konnte ihn durch gutes Zureden und Trösten dazu bringen, dass er mit ihr wieder nach Innsbruck zurückfuhr. Sie musste nur schwören, nie etwas zu verraten.
Nur wenige Tage später hatte Zingerle sich ein neues Opfer gesucht, Anna. Die 27-Jährige war Guido Zingerle ebenfalls aus Innsbruck bekannt. Sie arbeitete in der Firma, bei der Zingerle ab und an als Zeitungsverkäufer anheuerte. Beide hatten einen guten Draht zueinander und irgendwann verriet Zingerle ihr, er würde öfters über die Grenze nach Italien wandern und Schmuggelware herbeischaffen. Ob sie nicht einmal mit ihm auf eine Tour gehen möchte? Tatsächlich willigte Anna ein. Sie meinte, sie würde gerne ein paar italienische Schuhe kaufen. Auf die Wanderung nahm sie auch ihre 4-jährige Tochter mit. Für Zingerle kein Problem. Auch den beiden zeigte er seine Höhle im Zillertal und war wohl sehr zufrieden, als sie das Schmugglerversteck erst gar nicht erkennen konnten, als sie davor standen. Es war nur ein schmaler Spalt nah am Boden, der in 2 kleine Höhlenräume von gut 2x2 Metern führte. Während Anna ihre Tochter schlafen legte, verbarrikadierte Zingerle den Eingang und begann dann, sich Anna anzubiedern und ihr auf den Leib zu rücken. Zunächst noch freundlich. Erst als sie versuchte, ihn auf Abstand zu halten, wurde er zornig. Aus Angst und Sorge um ihr Kind ließ Anna die Übergriffe über sich ergehen. Sie bat Zingerle nur, er möge nicht zu grob sein. Und tatsächlich hielt er sich daran. Das Kind schlief derweil in einigem Abstand und bekam nichts mit. Nun wiederholte sich, was schon bei Maria geschehen war. Zingerle brach in Schluchzen aus und Anna versuchte, ihn zu beruhigen. Das rettete ihr und ihrem Kind wohl das Leben. Er ließ sie gehen.
Einige Wochen hielten sich die beiden Frauen an ihr Versprechen, nichts zu verraten. Doch dann, unabhängig voneinander und im Abstand weniger Tage, erstatteten sie Anzeige. Die Polizisten konnten Guido Zingerle im Zillertal ausfindig machen. Im Juli 1947 wurde er von der Gendarmerie festgenommen. In österreichischen Tageszeitungen wurde Zingerle als der Höhlenmensch vom Zillertal bezeichnet. Seine archaisch brutale Vorgehensweise und vor allem seine Verstecke brachten ihm diesen Namen ein. Eine Verbindung zu den Verbrechen in Südtirol hatte noch immer niemand hergestellt. Und so wurde er in Innsbruck zwar angeklagt, allerdings nur wegen den Sexualverbrechen im Zillertal. Vor Gericht machte Guido Zingerle zwar aus den sexuellen Handlungen kein Hehl, aber er versuchte herunterzuspielen, wie gewaltsam er vorgegangen war. Die Affäre mit Maria versuchte er zu einer liebevollen Beziehung aufzubauschen. Seine Taten seien also quasi im Einvernehmen geschehen. Und die Argumente verfingen dann auch. Oft ist es noch heute so, dass Vergewaltigungsopfer aus Scham zögern, vor Gericht ausführlich auszusagen. Auch werden viele solcher Taten noch nicht ausdrücklich verfolgt. In vielen Fällen stehen Aussage gegen Aussage. Damals war sexuelle Gewalt für die Justiz noch ein viel kleineres Thema. Das Gericht und die Geschworenen verurteilten Guido Zingerle also relativ mild. Er musste lediglich eine kurze Haftstrafe absitzen. Nach nur einem Jahr war er wieder auf freiem Fuß. Die österreichischen Behörden stellten keine Verbindung zu den ähnlich gelagerten Fällen in Südtirol. Weder erkannte man, dass der Verurteilte mit dem gesuchten Täter im Fall Gertrud identisch war, noch tauschte man sich mit Italien über etwaige Zusammenhänge aus.
Die englische Touristin Helen war im Sommer 1950 mit ihrer Mutter im Berghotel am Patschakofel zu einem Alpenurlaub eingekehrt. In England arbeitete die studierte Bildhauerin an der Universität Oxford. Dort war schon ihr verstorbener Vater Rektor gewesen. Am 1. Juli 1950 wanderte sie nachmittags allein los, um die Umgebung zu erkunden. Die 42-Jährige nahm vermutlich den beliebten Zirbenweg oder eine ähnliche Route nahe der Waldgrenze. Nachdem Helen zur verabredeten Zeit nicht wieder ins Hotel zurückgekehrt war, schlug ihre Mutter am Abend Alarm. Noch vor Einbruch der Nacht wurden Gendarmeriebeamte und Bergretter mobilisiert, um die vermisste Touristin am Patschakofel zu suchen. Am frühen Morgen kamen auch Spürhunde dazu, die Helens Fährte aufnehmen sollten. Und tatsächlich schlug eine Hündin namens Rika an und lotste die Suchenden weg von den Bergpfaden und hinein in den Wald unterhalb der Baumgrenze des Bergs. Dort entdeckte man einen verschlossenen Spalt im Fels und eine Höhle hinter Brettern, als man es geschafft hatte, den Verschlussstein beiseite zu rollen. In dem finsteren Loch lag die nackte Leiche von Helen. Ihr Körper war mit Schiefersteinen bedeckt, die Hände und Füße fest zusammengebunden. Ihre Kleidung war zerrissen, einige Stücke waren verschwunden. Gesicht und Oberkörper waren mit zahlreichen Wunden und Blessuren übersät. In der Höhle entdeckten die Polizisten außerdem verschiedene Gegenstände, die der Täter zurückgelassen hatte. Unter anderem eine schmutzige Hose, ein blutbeflecktes Hemd und einige Holzplanken und Faserplatten, die wohl zum Ausbau der Höhle dienen sollten. Auch ein gusseiserner Hammer lag in der Felsspalte. Es stand außer Frage, dass Helen vergewaltigt, gefoltert und schließlich getötet worden war. Es gab Blutspritzer in bis zu 1,20 Meter Höhe. Die genaue Todesursache kam durch die Obduktion wenige Tage später ans Licht. Helen war schwer misshandelt worden. Letztlich verstarb sie an einem tiefen Stich im hinteren Teil ihres Halses, der vermutlich ihr Rückenmark verletzte. Die Behörden reagierten diesmal rasch. Da es sich um eine ausländische Staatsbürgerin handelte, wurde dem Fall sofort große Aufmerksamkeit zuteil. Sowohl seitens der Tiroler Polizei als auch in der Presse. Die Innsbrucker Sicherheitsdirektion übernahm die Ermittlungen. Als der Vorfall bei der Kriminalpolizei bekannt wurde, kam bald der Name Guido Zingerle ins Spiel. Er war den Innsbrucker Behörden ja durch die Vorfälle von 1947 bekannt und passte genau ins Schema. Außerdem erinnerte sein Vorgehen stark an den nie geklärten Mord in Südtirol. All diese Indizien fügte der leitende Kriminalinspektor von der Innsbrucker Kripo zusammen. Und am Ende blieb Guido Zingerle als Hauptverdächtiger im Visier der Ermittlungen. Er war damals 48 Jahre alt. 3 Tage nach dem Mord an Helen, am 5. Juli 1950, fuhr ein Trupp der Polizei zur Wohnung Zingerles in Innsbruck, um den Verdächtigen festzunehmen. Doch Zingerle war ausgeflogen. Er war wohl früh morgens weggegangen, ohne groß zu erklären, was er vorhatte oder wohin er wollte. So erzählte es zumindest seine Frau. Die Ermittelnden vermuteten, dass er ins benachbarte Südtirol geflüchtet sein könnte. Man alarmierte die Grenzbehörden und die Ermittelnden auf der italienischen Seite. Denn der Mord an einer Britin hatte bald auch diplomatisches Gewicht. Österreich und Italien kooperierten in enger Abstimmung. Es begann eine der größten Fahndungen der Nachkriegsgeschichte im Alpenraum.
Nach dem Mord an der englischen Touristin Helen liefen die Ermittlungen unter Hochdruck. Die Polizei in Nord- und Südtirol arbeitete zusammen, um Guido Zingerle schnellstmöglich aufzuspüren. Gleichzeitig berichteten die Medien über den Höhlenmörder am Patschakofel und die Bevölkerung beteiligte sich aktiv an der Suche. Fahndungsfotos wurden verteilt und die Behörden setzten eine Belohnung von 5000 Schilling für Hinweise über den Mörder aus. Laut dem historischen Währungsrechner der österreichischen Nationalbank wären 5000 Schilling in heutiger Kaufkraft etwa 5200 Euro. Die öffentliche Aufmerksamkeit war enorm. Der Gedanke, dass ein sadistischer Frauenmörder frei herumlief, versetzte die Menschen in Angst. Viele mieden vorerst einsame Wege oder Wanderungen im Gebirge. Er schlug sich in den Wäldern und Bergen durch. Wenige Tage nach seinem Untertauchen brach er in eine Jagdhütte ein. Dort stahl er Kleidung und eine Pistole. Nun war er also auch bewaffnet. Kurz darauf begegnete er in den Tuxeralpen einem Bergsteiger. Der erkannte Zingerle von den Fahndungsfotos und wollte ihn anhalten. Doch Zingerle zog die gestohlene Pistole und bedrohte den Wanderer mit den Worten, er solle abhauen. Die Suche erstreckte sich bald über ganz Tirol bis nach Südtirol. Gendarmen, Karabinieri, Zollbeamte und freiwillige Helfer von der Bergwacht hielten Ausschau. Es gab Berichte, Zingerle habe sich in Scheunen oder Almhütten im ganzen Land versteckt. Österreichische und italienische Zeitungen überboten sich mit Schlagzeilen über das Monster Zingerle. Die Tiroler Nachrichten brachten Fotos von Helens Gedenkkreuz und Zingerles Fahndungsbild. 5 Wochen vergingen, in denen der Flüchtige sich der Verhaftung immer wieder entziehen konnte. Es kursierten Gerüchte, einige Leute würden ihm heimlich Nahrung zustecken, weil er entfernter Verwandter oder aus dem Bekanntenkreis stammte. Belege dafür gibt es aber nicht. Entscheidend war schließlich ein Hinweis aus der Bevölkerung. Am 10. August 1950 informierte eine Bäuerin aus dem Weiler Mühlbach im Pustertal die Carabinieri, dass sich in der Umgebung ein verdächtiger Mann herumtreibe. Mühlbach liegt ganz in der Nähe von Guido Zingerles Heimatort. Offenbar hatte er versucht, in vertrauter Gegend unterzutauchen. Noch in der Nacht vom 10. auf den 11. August schwärmten mehrere Streifen in die Umgebung aus. Kurz vor Morgengrauen stießen 3 von ihnen auf eine abgelegene Almhütte. Durch die Spalten der Hütte erkannten sie, dass innen jemand schlief. Sie umstellten das Gebäude und traten die Tür ein. Guido Zingerle fuhr aus dem Schlaf und griff nach seiner Pistole. Er richtete die Waffe auf die Beamten und drückte ab. Doch die Pistole hatte Ladehemmung. Der Schuss löste sich nicht. Die Carabinieri rangen Zingerle nieder, bevor er einen 2. Versuch starten konnte. So wurde er schließlich verhaftet. Er war abgemagert und von der Flucht gezeichnet, hatte sich aber bis zuletzt gewehrt. Am 11. August 1950 ging die Nachricht durch die Medien, das Ungeheuer von Tirol sei nach wochenlanger Jagd gefasst worden. Die Carabinieri brachten ihren Gefangenen zunächst nach Bozen, wo er im Questura-Gebäude inhaftiert wurde. Bald darauf sollte er nach Innsbruck überstellt werden. Zuvor aber wurde er noch verhört. Dabei gestand er den Mord an Helen und schilderte, was er in den Tagen um die Tat gemacht und wo er sich aufgehalten hatte.
Guido Zingerle musste sich vor dem Mord an Helen schon länger in der Gegend herumgetrieben haben. Er hatte sich auf seinen nächsten Überfall geduldig vorbereitet. Schon in den Tagen vor dem 1. Juli beobachteten Anwohner in der Ortschaft Patsch, wie ein Mann Holzbretter von einem Bauplatz stahl. Man konnte ihn aber weder erwischen noch identifizieren. In den Wäldern des Patscher Kofels hatte Zingerle einen neuen Unterschlupf gefunden. Eine weitere Höhle, die er diesmal mit Brettern abdichtete. Das Versteck lag im Gebiet Iss am Osthang des Gipfels. Eine abgelegene Stelle etwa 100 Meter abseits der markierten Wege. Hier wanderte Zingerle umher und hielt Ausschau nach einem neuen Opfer. Als er Helen begegnete, verwickelte er sie möglicherweise in ein Gespräch oder überraschte sie im richtigen Moment mit vorgehaltener Waffe. Die Spuren, die später gefunden wurden, zeigten, dass er sie schließlich in den Wald und bis in die vorbereitete Höhle gezwungen hatte. Dort musste sie durch den kaum 60 Zentimeter hohen Eingang hineinklettern. Drinnen fesselte Zingerle sie mit mitgebrachten Stricken. Nun begann, was bereits Gertrud, Barbara und die anderen Frauen erleiden mussten. Zingerle war diesmal besonders brutal. Er verletzte Helen immer wieder an Gesicht und Oberkörper. Doch sie musste sich gewehrt haben. Das belegten ihre Abwehrverletzungen. Zingerle sagte aus, dass Helen sich in einem unachtsamen Moment sogar an seinem Hals festgekrallt und versucht hatte, ihn zu würgen. Gegen 3 Uhr morgens verknotete er ihre Fesseln und machte eine Pause. Dann wollte er in den frühen Morgenstunden des 2. Juli 1950 seine Tat zu Ende bringen. Zingerle schlug mit Steinen und dem erwähnten schweren Hammer auf Helens Kopf. Sie erlitt dabei Schädelfrakturen, war aber noch am Leben. Daraufhin versetzte er ihr mit seinem Messer einen Stich in den Nacken. Die Gerichtsmedizin bestätigte, dass es diese letzte Attacke gewesen war, die sie tötete. Wie es sein Muster war, begann Zingerle, ihren reglosen Körper mit losen Schieferplatten aus der Höhle zu bedecken. Zu diesem Zeitpunkt war Helen entweder bereits tot oder kurz davor. Dann nahm er sich noch Helens Handtasche. Darin waren ihr Reisepass, ein paar Schecks und etwas Bargeld. Ein wertvolles goldenes Armband an ihrem Handgelenk ließ er zurück. Nachdem Zingerle den Leichnam so für sich drapiert hatte, blockierte er den Eingang noch mit einem Stein, sodass weder Licht noch Geräusche nach draußen dringen konnten. Dann ging er. Er wanderte um die Flanke des Patschakofel und kehrte im Gasthof Heiligwasser ein. Dort bestellte er sich ein Gulasch und stärkte sich nach der langen Nacht. Anschließend stieg er ins Tal ab und ging heim nach Innsbruck, ehe er von dort seine Flucht begann.
Bald nach der Festnahme einigten sich die Staatsanwaltschaften darauf, dass Guido Zingerle sich sowohl vor einem italienischen als auch einem österreichischen Gericht verantworten musste. Damit sollten die Verbrechen diesseits und jenseits der Grenze aufgearbeitet werden. In Südtirol wurden ihm zwei Taten zur Last gelegt. Das Verbrechen an Gertrud mit den hauptsächlichen Tatbeständen Entführung, Vergewaltigung und Mord und die versuchte Ermordung und Vergewaltigung von Barbara. Dazu kamen noch diverse Körperverletzungs- und Freiheitsberaubungsdelikte im Zusammenhang mit den Taten. Insgesamt wurden Zingerle in Bozen 19 Anklagepunkte zur Last gelegt. Die Hauptverhandlung begann im November 1951. Der Andrang war enorm. Es sollen über 1000 Menschen die Verhandlung verfolgt haben. Journalisten reisten aus halb Europa an, um über den Prozess gegen das Monster von Tirol zu berichten. Zingerle saß auf der Anklagebank und versuchte Mitleid zu erregen. Er jammerte, weinte stellenweise und inszenierte sich selbst als gequälten Mann. Dennoch bestätigte er im Wesentlichen sein Geständnis. Der Angeklagte schilderte noch einmal, wie er die Taten beging, immer mit dem Hinweis auf eine angebliche Beeinträchtigung. Er berief sich darauf, krankhaft triebgesteuert zu sein und so nicht anders zu können. Diese Linie zog sich durch seine Verteidigung. Sein Anwalt argumentierte, Zingerle sei ein pathologisch gestörter Triebtäter und daher in einem gewissen Maß unzurechnungsfähig. Italienische Gerichtsmediziner untersuchten ihn, kamen jedoch zu dem Schluss, dass er zwar abnorm, aber strafrechtlich verantwortlich war. Als Zeugin tauchte nun auch Rosa Brugger auf, die Bäuerin, die 1946 Gertruds Schreie gehört, aber nichts unternommen hatte. Nun, ein halbes Jahrzehnt nach der Tat, erzählte sie zum ersten Mal öffentlich von ihrem Erlebnis. Rosa identifizierte eindeutig Zingerle als den Mann, den sie damals gesehen hatte. Noch wichtiger war die Aussage von Barbara. Sie war inzwischen etwa 20 Jahre alt und bereit, ihrem Übeltäter noch einmal gegenüberzutreten. Dabei belastete sie Zingerle schwer. Sie schilderte detailliert ihre Leidensstunden in der Höhle. Dabei ließ sie auch keine Zweifel daran, dass der Angeklagte der Täter war. Nach einem mehrere Tage dauernden Prozess zogen sich die Geschworenen zur Beratung zurück. Am 25. November 1951 verkündeten sie ihr Urteil. Guido Zingerle wurde in 18 von 19 Anklagepunkten schuldig gesprochen und wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Zusätzlich dazu gab es insgesamt 82 Jahre Gefängnis für die weiteren Straftaten. Nur für einen Raubüberfall ließen sich nicht genug Beweise finden. Die 82 Jahre waren eher symbolisch. Sie sollten aber natürlich deutlich machen, dass Zingerle für jede seiner Untaten büßen müsse. Zingerle nahm das Urteil ohne große Regung entgegen. Zwar gab es eine Berufungsverhandlung, doch das Urteil wurde vollinhaltlich bestätigt. Damit war Zingerle aus Sicht der italienischen Justiz für immer weggesperrt.
Parallel zum italienischen Verfahren hatte auch die Republik Österreich ein starkes Interesse, Guido Zingerle vor Gericht zu stellen. Der Mord an Helen sollte vor einem Tiroler Gericht verhandelt werden. Die Verhandlung am Innsbrucker Oberlandesgericht begann im September 1953. Hier lautete der Hauptanklagepunkt: Mord nebst weiterer Delikte wie Raub, Vergewaltigung und Widerstand gegen die Staatsgewalt. Auch in Österreich war das öffentliche Interesse gewaltig. Der große Schwurgerichtssaal war voll besetzt mit Zuschauerinnen und Zuschauern und natürlich der Presse. Der Staatsanwalt zitierte in seinem Plädoyer ein Gutachten, das Zingerle als gesellschaftsfeindlichen Triebmenschen klassifizierte. Guido Zingerle verfolgte den Prozess diesmal scheinbar teilnahmslos. Er hatte nichts Neues mehr vorzubringen. Sein Geständnis lag vor. Allerdings versuchte er auch in diesem Verfahren seine Schuldfähigkeit herunterzuspielen. Er hätte durch seine Krankheit als Triebtäter Fieberzustände und besonders die Hitze würde ihm da immer zusetzen. Als ihn der Richter fragte, warum er die Touristin angegriffen habe, soll er gesagt haben:
Es war so heiß an dem Tag, die Hitze hat mich zum Mörder gemacht.
Am 22. September 1953 verkündete das Geschworenengericht Innsbruck sein Urteil. Zingerle wurde in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen. Das Strafmaß lautete auf lebenslange Haft mit verschärftem Kerker. Das Gericht ordnete an, dass Zingerle vierteljährlich in einer dunklen Zelle auf hartem Lager zu liegen habe und jedes Jahr am 2. Juli, dem Jahrestag von Helens Ermordung, einen Fasten- und Dunkelheitstag zu verbringen habe. Zum Urteil reagierte Zingerle kaum. Der Mörder von Helen und Gertrud und Peiniger so vieler anderer Frauen war damit nach österreichischem und nach Südtiroler Recht verurteilt. Nun stellte sich die Frage, wo sollte Zingerle die Strafe verbüßen? 1953 gab es ein Abkommen zwischen Italien und Österreich, dass Zingerle seine Strafe in Italien absitzen solle, weil er dort zuerst verurteilt worden war und auch dort weiterhin eine familiäre Zuständigkeit bestand. Er war ja italienischer Staatsbürger. So wurde Guido Zingerle nach dem Innsbrucker Urteil an die italienischen Behörden zurücküberstellt.
1953 war Guido Zingerle für immer hinter Gefängnismauern verschwunden. Wegen der Schwere seiner Verbrechen wurde er nicht in ein gewöhnliches Strafgefängnis, sondern in eine spezielle Strafanstalt in Volterra in der Toskana gebracht. Sie liegt in einer alten Festung und war berüchtigt dafür, viele Schwerverbrecher zu beherbergen. Dort verbrachte Zingerle die folgenden Jahre. In der Bevölkerung kursierten weiter allerlei Gerüchte über sein Schicksal. Ein besonders drastisches Gerücht besagte, er sei als Strafe zur Zwangsarbeit in sizilianische Schwefelminen geschickt worden. Über Zingerles Leben in Haft und sein Verhalten als Häftling ist wenig bekannt geworden. Er war zwar erst Mitte 50, seine Gesundheit war aber damals schon angeschlagen, wohl auch wegen seines exzessiven Alkoholkonsums. Wenige Jahre später erkrankte er an Leberkrebs. Ab Ende der 1950er verschlechterte sich sein Zustand zusehends. Schwer krank wurde er im April 1960 aus Volterra in die Haftkrankenanstalt Turi ins süditalienische Apulien verlegt. Dort verbrachte Zingerle die letzten 2 Jahre seines Lebens. Zunehmend geschwächt und von der Außenwelt vergessen. Am 9. August 1962 starb er im Alter von 59 Jahren kurz vor seinem 60. Geburtstag im Gefängnisspital an Leberkrebs. In Tirol und Südtirol notierten die Zeitungen die Nachricht knapp. Das Ungeheuer von Südtirol sei tot, in einem süditalienischen Gefängnis gestorben. Sein Leichnam wurde anonym bestattet. Damit fand die Geschichte von Guido Zingerle ihr Ende. Zingerles Taten blieben jedoch in der kollektiven Erinnerung der Region lebendig. Den Tiroler Chronisten galt er noch jahrzehntelang als Inbegriff des Bösen in Nord- und Südtirol. Am Patschakofel, an jener Stelle, wo Helen ihre letzten Stunden durchlitten hatte, errichteten Innsbrucker bereits Anfang der 1950er Jahre ein Gedenkkreuz. Dieses schmiedeeiserne Kreuz steht auf einem Felsen vor der Höhle, in der die Tat geschah.
Damit kommen wir zur Trivia und ergänzend sei erwähnt, dass Zingerle später verdächtigt wurde, bereits 1945, also noch vor dem Mord an Gertrud, im Zillertal zwei Frauen vergewaltigt und ermordet zu haben. Das Bedecken mit Steinen, das er bei jedem seiner Opfer durchgeführt hat, gab es auch hier. Zumindest eine der Frauen war erdrosselt worden. Zingerle bestritt allerdings einen Zusammenhang. Und da es keine eindeutigen Beweise gab, gelten die Taten heute als ungeklärt. Da können wir auch einen kleinen Konnex zur letzten Folge machen, zu den Favoriten der Mädchenmorden. Da war es bei der zweiten Tat ja auch so, dass sie der ersten extrem ähnelte, aber aus Mangel an Beweisen wurde sie dann gar nicht verhandelt.
Wenn du nicht brav bist, holt dich der Zingerle. Dieser Spruch soll früher als Warnung kursiert haben in der Region und auch wenn es vor allem wie eine Ermahnung für Kinder wirkt, wie auch beim Herzlfresser von Kindberg, den wir in einer Folge behandelt haben, dann schwingt da doch etwas mit.
Und obwohl jetzt noch ein paar Fakten kommen, an dieser Stelle ein fließender Übergang hinein in den Meinungspart, weil sich das da ein bisschen vermischt. Es gibt etwas, das nennt sich peine forte et dure oder auch harte und schwere Strafe. Und tatsächlich wurde das, was der Zingerle gemacht hat, nämlich dieses Beschweren mit Steinen, auch als Hinrichtungsart verwendet. Mir ist da zuerst die Hexenverfolgung in den Sinn gekommen, weil es gibt einen überlieferten Fall aus Salem, der, zumindest wenn man irgendwie sich mit dem Thema beschäftigt hat, doch relativ bekannt ist und wahrscheinlich auch die Vorlage für das Auftauchen von dieser Bestrafung in einem Videospiel, das ich sehr mag, und zwar Little Hope aus der Dark Pictures Anthology. Aber wir haben daraufhin mal geschaut, was es dann noch zu gibt und es scheint so, als wäre diese Bestrafung bis 1772 wohl auch im englischen Common Law enthalten gewesen. Es ging eigentlich darum, ein Bekenntnis der Angeklagten zu erhalten, ob sie schuldig oder unschuldig waren. Denn wenn das nicht geschah, konnte der Prozess nicht stattfinden. Daher wurde, um ein Geständnis zu erzwingen, eine Holzplatte auf die Beschuldigten gelegt und nach beschwert, eben mit Steinen zum Beispiel, um eine Aussage zu erhalten. Und diese Prozedur konnte mitunter mehrere Tage dauern. Der Tod trat dann durch Ersticken ein, aber auch durch innere Verletzungen, zerquetschte Rippen oder Kreislaufversagen. Und ich hatte, glaube ich, durch diesen Konnex, den ich hatte, das Gefühl, dass diese Art viel bekannter ist, auch wenn ich das im Zuge eines echten Kriminalfalls, wo wir wirklich viele Belege haben und so weiter, noch gar nicht mitbekommen habe. Hattest du da irgendeine Assoziation zu? Zu diesem Vorgehen, das ja doch irgendwie recht seltsam ist?
Du meinst jetzt dieses Steinigen in gewisser Weise, dieses mit Steinen beschweren?
Ja.
Also ich kenne das auch aus dem, was man so gemeinhin Mittelalter-Kontext nennt oder frühe Neuzeit, als Bestrafungsart oder halt als Art des Folterns. Aber so explizit, wie du es da jetzt auch hast, hätte ich das gar nicht so wahrgenommen. Interessant ist aber natürlich die Frage, wenn du in die Richtung möchtest, wie der Zingerle auf diese Art der Tötung gekommen ist, weil ja bis heute nicht ganz klar ist, das kann man einfach schwer nachvollziehen, ob er das nun getan hat, um die Opfer möglichst lange leiden zu lassen und oder um sie zu verstecken. Und wir wissen nicht, ob er da geblieben ist und sich diesen Todeskampf auch angesehen hat. Und was wir zwar aus den Obduktionen mit einiger Sicherheit ableiten können, aber nicht endgültig, ob die Opfer, zum Beispiel die Helen, die er dann ja noch geschlagen hat, ob sie wirklich schon tot waren, auch die Gertrud, zum Zeitpunkt, ab dem er sie bedeckt hat mit den Steinen, oder ob sie da wirklich noch auch für ihn sichtbar gelebt haben. Also mir, und deswegen finde ich diesen Fall auch auf seine Art faszinierend interessant, ohne das positiv konnotieren zu wollen, weil mir kein einziger bekannt ist, wo ein Mörder dieses Bedecken mit Steinen so zelebriert hat, als Art der Tötung oder Methode.
Mir hat der vorher insgesamt nichts gesagt und das finde ich bei dieser, ich nenne es jetzt mal Kuriosität und auch der Anzahl an Opfern doch irgendwie ungewöhnlich. Weil sowas ja eigentlich was ist, wenn man jetzt die reißerisch die krassesten Serienmorde hat und so weiter, da müsste so jemand doch eigentlich öfter auftauchen. Sollte man meinen, ja.
Da bin ich natürlich ein wenig vorbelastet, weil ich ja zu Teilen in der Gegend aufgewachsen bin, in Innsbruck, in Lanz vielmehr. Und ich kenne tatsächlich das Kreuz von der Helen oder den Punkt, wo dieses Kreuz aufgestellt wurde. Habe aber als Kind halt nie eine Beziehung irgendwie dazu geschlossen und auch nicht wirklich verstanden, was da jetzt war.
Und es
da
gibt ja auch am Berg in Österreich recht viele Kreuze, muss man dazu sagen.
Ja, aber das ist ja natürlich ein spezielles. Aber ich hatte nie das Bedürfnis, das nachzuschauen als Kind oder als Jugendlicher. Aber daher habe ich den Bezug dazu und kenne auch diesen Zirbenweg, den erwähnten, und die Gegend rund um den Patscherkofel. Da sind wir von Lanz dann immer mal wieder hingewandert. Daher mein Konnex dazu, diesen Fall per se zu kennen. Aber ich finde auch, für das, was der Fall ist, ist er vergleichsweise unbekannt. Vielleicht liegt das daran, dass er so über Grenzen hinweg spielt. Und natürlich auch in einer Zeit stattgefunden hat, kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, wo halt so viel durcheinander war, dass der sich vielleicht deswegen nicht so niedergeschlagen hat. Wäre jetzt eine Vermutung.
Ja, wobei, da gibt's ja andere auch, die sich da irgendwie mehr durchgesetzt haben, obwohl sie weniger weitläufig waren, kurios waren.
Aber vielleicht war er eben nicht, war er halt, weil er dann nach Südtirol ging und dort nicht dieses, vielleicht war er nicht österreichisch genug.
Ja, das wäre interessant zu wissen, ob der zum Beispiel in Südtirol bekannter ist.
Also zumindest in den Medienberichten taucht er dort immer wieder auf und wird halt nacherzählt. Jetzt auch nicht rasend viel, aber mir kommt vor, dass das ein Punkt ist.
Ein Detail, das ich gerne noch besprechen würde, wäre diese internationale Brisanz. Jetzt nicht in Bezug auf Italien und Österreich, sondern Großbritannien. Denn eigentlich ging es ja erst so richtig los, dass sie das weiterverfolgt haben, als dann eine Touristin zu Schaden gekommen ist. Und ich finde, da wird man dann immer ein bisschen hellhörig, wenn man natürlich denkt, okay, vor dem Gesetz sollten alle gleich sein, sollte alles gleich behandelt werden. Und wenn es dann aber für die Urlaubsregion um internationales Ansehen geht, dann geht plötzlich alles viel schneller. Ist jetzt natürlich böse formuliert und auch bewusst so formuliert, aber ich habe denselben Fall gerade in einem Videospiel gehabt, noch ein Videospiel-Konnex, wirklich gerade heute früh, weil ich ein Anwaltstext-Adventure gespielt habe. Ace Attorney heißt das. Und da
mein
geht
Gott,
es.
Mein Gott, das Spiel ist so anstrengend. Dauernd ruft da jemand rein.
Einspruch!
Ich kann es nicht mehr hören.
Und eine sagt immer: Shut up! Denn es geht am Anfang von dem Teil, den ich jetzt gerade begonnen habe, darum, dass in Japan ein Mord an einem Briten passiert. Und es wird eine Britin als Zeugin geladen. Die gehen mit den Japanern selber halt total böse ins Gericht und so weiter. Und dann wird die Britin, die durchaus auch verdächtig ist, als Zeugin geladen. Und die wird natürlich mit Samthandschuhen angefasst, weil die zarten Bande der Diplomatie sollen ja nicht angerissen werden. Und deswegen ist mir dieser Fakt wahrscheinlich jetzt so aufgefallen.
Ich verstehe, was du meinst, aber ist das nicht immer so?
Ja, aber ist es nicht blöd, dass es immer so ist?
Ja, das Leben ist hart. Ich meine, natürlich ist halt die Aufmerksamkeit dann größer, wenn da noch mehr reinspielt, als ist nur ein Mord. Natürlich ist das nicht gut, aber also ich glaube, deine große Anklage verhallt etwas, weil sie hat ja auch zu was Gutem geführt, nämlich dass der Mörder schnell gefasst wurde.
Es ist eh gut, dass sie dann loslegen. Ich finde nur, dass diese Querelen, die wir ja auch beschrieben haben, dass man eigentlich in Konkurrenz ist und man will nicht miteinander reden, schon die Behörden im Inland nicht und eigentlich will man dann mit den Nachbarländern auch nicht reden, aber dann kommt was anderes dazu und dann geht das plötzlich alles. Ich will quasi nur auf die Verhinderungen im System aufmerksam machen.
Ja, ich hatte gerade noch den Gedanken, ob das eventuell mit hineingespielt hat, dass damals Österreich ja noch in Besatzungszonen unterteilt war, zu der Zeit, als der Mord geschah. Habe aber nachgeschaut und Tirol gehörte damals zur französischen Besatzungszone. Also vielleicht, also wär auch sehr weit hergeholt gewesen. Das ist nur aus den Gründen dann natürlich besonders die britische Öffentlichkeit da drauf schaut. Vielleicht war relevant, dass sie aus einer nicht ganz unbekannten Familie stammte. Mit ihrem Vater als Rektor dort der Universität Oxford.
Na, ich meine, wir kennen ja die Nachrichtenfaktoren und alles drum und dran. Es ist ja bei uns in der Medienlandschaft genauso. Wenn jetzt irgendwo ein großes Erdbeben ist und da passiert was Schlimmes, dann ist es so, oh ja, aber ist ja ganz weit weg. Und sobald dann jemand aus Österreich daran beteiligt ist und da zu Tode kommt, ist halt großer Aufschrei und oh nein, quasi jemand von uns ist verstorben dort im Ausland. Und natürlich wird es dann sehr viel größer und das ist ja auch dieses Nähe-Element oder oh Gott, das hätte ich sein können. Aber in dem Fall ist mir nur aufgefallen, dass davor auch was Schlimmes passiert ist und man diesen Connex nicht gekriegt hat. Und dann ist was Internationales gewesen und da werden natürlich alle Hebel in Bewegung gesetzt.
Ja. Eine Sache wollten wir noch erwähnen, einfach der Vollständigkeit halber. Ihr wisst ja, wir konzentrieren uns in den oft so widersprüchlichen Fakten bei der Recherche immer auf die Varianten, die wir entweder ganz klar belegen können oder wenn das nicht der Fall ist, wir euch aufzeigen, wenn es verschiedene Varianten gibt, wo wir nicht eindeutig sagen können, es ist A oder B. Wir haben euch erzählt, dass die Rosa, die eine Frau, die Gertrud schreien gehört hat, dass die dann nicht mehr dorthin ging und das dann jahrelang verschwiegen hat, diesen Vorfall. Es gibt auch die Variante der Erzählung, dass sie den Vorfall verschwiegen hat, in der Öffentlichkeit oder gegenüber den Behörden lange Zeit, es aber zu Hause erzählt hat und vor allem ihren beiden Beichtvätern oder zwei verschiedenen Beichtvätern und die sie dann gedrängt hätten, sie solle das doch bitte melden, damit das öffentlich wird, weil das ja offensichtlich dort irgendwie ein Verbrechen geschehen war. Wir haben das in dem Fall herausgenommen, weil das in unserer Chronologie und mit den Daten, die wir vorliegen hatten, nicht in den Ablauf gepasst hätte. Aber hier nochmal, dass wir es erwähnt haben, dass es auch diese Variante der Geschichte gibt.
Ja, und das ist natürlich auch eine Sache. Ich glaube, dass das ziemlich schmerzhaft ist, wenn man dann später hört, da war wirklich was, weil sie ist ja mehrfach da gewesen und so wie die Situation beschrieben wird, hat sie ja auch eigentlich den Drang gehabt, da was zu machen und sich zu erkundigen und ist dann von diesem Mann abgeschreckt worden. Und das ist natürlich auch verständlich, wenn sie da alleine unterwegs ist und da ist ein viel älterer und vermutlich auch viel kräftigerer Mann eben, der sie auch aktiv anspricht und sagt, da, hier gibt's nichts zu sehen. Man hätte natürlich jemandem Bescheid geben können. Also wenn man sich selber in Gefahr bringt, soll man ja auch erstmal abwägen, wie weit man dann gehen sollte und sowas, auch wenn man jemand anderem helfen möchte. Aber zumindest Bescheid geben war mein erster Impuls, hätte sie ja können.
Hätte sie auch müssen. Wir sind ja hier dann im Bereich der unterlassenen Hilfeleistung. Also wenn uns heute so etwas passiert und wir uns unsicher sind, auch wenn es unangenehm ist, lieber das einmal melden und dann einen kurzen Moment des Unangenehmen haben, wenn sich herausstellt, ach, es war doch nichts, als dass sich dann irgendwann herausstellt, wow, da ist wirklich etwas passiert und ich habe es verschwiegen und habe mich damit schuldig gemacht. Also das ist tatsächlich auch strafrechtlich relevant. In Österreich gilt das ja sogar für, oder was heißt sogar, gilt das ja auch für Fundgut. Also wenn man etwas findet, irgendetwas verloren gegangen ist, dann darf man das nicht einfach behalten. Man ist rechtlich dazu verpflichtet, das bei einer Fundstelle abzugeben, sonst macht man sich strafbar.
Oder die lustigen roten Boxen.
Genau, das ist ja eine Fundstelle.
Ich habe trotzdem meine Tasche, die ich mal verloren habe, nie wieder gekriegt.
Ja, ich denke auch gerade an ein paar Sachen, die ich liegen lassen habe und nie wieder bekommen habe.
Und es war keine tolle Tasche, das sage ich dazu.
Aber du hast sie sehr geliebt.
Es war mein Triforce Jutebeutel.
Damit bist du bei deiner dritten Game-Erwähnung heute. Und ich glaube, jetzt müssen wir es auch gut sein lassen. Was meinst du?
Ja, ich würde nämlich noch gerne ein bisschen Clair Obscur spielen. Nummer 4.
Damit wir das tun können, sag doch bitte nochmal, wo uns unsere Hörerinnen und Hörer denn finden.
Ihr findet uns auf Social Media, nämlich genauer auf Instagram und Facebook als True Crime Austria oder könnt uns kontaktieren über unsere Mailadresse. Das ist hinweise@truecrimeaustria.at. Und ihr findet in den Shownotes außerdem Links zu unseren Support-Plattformen, genauer Patreon und Steady, oder auch eine Möglichkeit über PayPal.
Und wir freuen uns natürlich über jeden Kontakt und jede Info, die ihr uns darüber zukommen lasst.
Damit verabschieden wir uns und sagen bis zum nächsten Mal.
Macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.